Das heißt, global gesehen ist deutlich, wir müssen anders wirtschaften, und Urban Mining ist jetzt ein Ansatz, der vor allem aus nationaler Perspektive Ansatzpunkte hat, ohne jetzt auf große Konventionen zu warten. Also das ist ein Bewusstsein, dass wir mit dem, was wir über Jahrhunderte oder zumindest Jahrzehnte geschaffen haben, viel nachhaltiger wirtschaften können.
Ich habe Felix Müller vom Umweltbundesamt zu Gast am Mikrofon und wir haben ein, wie ich finde, sehr wichtiges und tiefes Gespräch über das Thema Urban Mining geführt. Zunächst heiße ich euch aber herzlich willkommen bei Hörenswert, dem Wertgarantie-Podcast für interessierte Zuhörende aus der Welt der Consumer Electronics. Wertgarantie versichert so ziemlich alles, was einen Stecker, Speicher oder Akku hat. Und genauso vielfältig sind unsere Themen. Mein Name ist Max Hergt und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir gleich in das Experteninterview mit Felix Müller starten, war es uns im Redaktionsteam wichtig, erstmal allgemein zu erklären, was wir unter Urban Mining verstehen. Vielleicht habt ihr den Begriff schon mal gehört, aber was steckt eigentlich dahinter? Stellt euch vor, die Stadt, in der ihr lebt, ist ein riesiges Rohstofflager. Die Gebäude, Straßen, Brücken und sogar sowas wie alte Elektrogeräte in unseren Wohnungen. All das sind ja wertvolle Ressourcen. Urban Mining bedeutet, dass wir genau diese Ressourcen nutzen, anstatt sie wieder neu aus der Natur zu holen. Klingt eigentlich logisch, oder? Schließlich sind die natürlichen Rohstoffe unseres Planeten begrenzt. Und genau hier setzt Urban Mining an. Materialien wie Metalle, Beton, Glas oder auch Kunststoffe oder deren Verbindung daraus, die wir als Menschen verbaut haben, werden zurückgewonnen und wiederverwertet. Wir leben im sogenannten Anthropozän, einer Ära, die von uns Menschen geprägt ist. Alles, was wir erschaffen, sei es ein Hochhaus, eine Straße oder sogar unser Elektroschrott, wird Teil sogenannter anthropogener Lager. Das sind unsere modernen Rohstoffquellen. Und sie sind oft näher, als wir denken. Direkt vor unseren Haustüren oder sogar eben unsere Wohnung. Die Idee ist also, in Zukunft nicht mehr unbedingt neue Rohstoffe abzubauen, zumindest nicht mehr so viele, wie wir das in den letzten Jahren und Jahrzehnten getan haben, was ja zu sehr großen Umweltschäden und Katastrophen geführt hat, sondern das zu nutzen und wiederverwerten, was wir bereits abgebaut haben. Urban Mining hilft uns dabei, diese Ressourcen in einem Kreislauf zu halten, der sogenannten Circular Economy, also der Kreislaufwirtschaft. Anstatt alte Gebäude einfach abzureißen und alles auf den, sagen wir mal Müll zu werfen, geht es darum, möglichst viele Teile wiederzuverwenden. Das spart nicht nur Rohstoffe, sondern schont auch die Umwelt. Es ist eine Art Recycling im großen Stil, sozusagen auf Stadtebene oder da, wo wir eben unsere Fußabdrücke, unsere Lebensspuren, unsere Bauten hinterlassen haben. Ich glaube, das gibt uns einen ganz guten Einblick darüber, was Urban Mining ist und was es für eine große Bedeutung für uns als Menschheit und als Zivilisation hat. Im weiteren Verlauf der Folge sprechen wir mit einem echten Experten, Felix Müller. In unserem Gespräch gibt es einen Deep Dive, also ein tiefes Eintauchen in die Materie. Felix erklärt uns wissenschaftlich fundiert, wie er dieses Thema sieht und was er dazu zu sagen hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit unserem Interview. Hallo Felix, grüße dich.
Hallo Max.
Felix, wir beide unterhalten uns ja heute zum Thema Urban Mining. Bevor wir anfangen, möchtest du dich nochmal ganz kurz vorstellen?
Sehr gern. Felix Müller ist mein Name. Ich bin am Umweltbundesamt als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig und befasse mich dort mit dem Urban Mining, zu dem wir heute auch sprechen.
Genau so ist es. Du hast den Begriff genannt. Kannst du uns diesen erläutern?
Ja, Urban Mining ist eigentlich ein sehr großer Strategieansatz, um anders zu wirtschaften, nämlich unser anthropogenes Lager zu bewirtschaften, um Sekundärrohstoffe zu gewinnen. Und so gesehen ordnet sich das ein in alle Bemühungen, die wir gerade führen, zu einer besseren Kreislaufwirtschaft.
Du hast gerade das Wort anthropogene Lager verwendet. Manche mögen eine Vorstellung davon haben, aber auch da nochmal zum Verständnis, was genau ist das?
Klingt sperrig, aber hängt ja zusammen vielleicht auch mit dem Begriff, der mittlerweile geläufig sein muss, das Anthropozän, dass wir also in einer erdgeschichtlichen Epoche sind, die der Mensch, und das ist nicht gerade ein rühmliches Prädikat, maßgeblich gestaltet hat, also Spuren hinterlassen hat, die es über Milliarden von Jahren nicht gab. In diesem Anthropozän haben wir auch anthropogene Lager in großem Maße aufgebaut und bauen die weiter auf. Und das ist nichts anderes als unsere gebaute technische Umwelt. Also letztlich kann man es auch so ausdrücken, dass wir mit der Naturaneignung, die uns eigen ist in unseren Wirtschaften, dass wir damit natürlich auch eine technische Umwelt bauen, in der wir leben und wirtschaften und arbeiten und letztlich auch unser gutes Leben führen wollen. Und mit dieser Materialität, dieser Umwelt befassen wir uns, also mit dieser menschengemachten Umwelt. Und das ist das anthropogene Lager.
Alles klar, das heißt letztendlich, wenn wir in einem Gebäude wohnen, wohnen wir in einem kleinen Teil dieses anthropogenen Lagers. Ist das korrekt?
Ja, ganz genau, das kann man so sagen. Und letztlich die Abgrenzung, wenn man sagen würde, ist das jetzt die ganze Materie, naja, da kann man sich anschauen, dass die Lager maßgeblich von langlebigen Gütern auch geprägt sind. Das heißt, das sind natürlich Gebäude, das sind generell Bauwerke wie Infrastrukturen, das sind auch viele Anlagegüter, viele Industriegüter, Konsumgüter wie Handys, Automobile und so weiter. Also das ist so das, worum es dann auch geht.
Wir können das ja abgrenzen zum Landfill-Mining, also all dem, was wir schon auf Deponien entsorgt haben. Da ist das anthropogene Lager ja nicht nur qua Definition ein Unterschied, sondern glaube ich auch von den Gütern und Stoffen, die wir da drin haben, beziehungsweise die Nutzbarkeit der Stoffe.
Landfill-Mining würden wir auch systematisch mit unter dem Urban Mining fassen. Das ist so eine Art Sonderdisziplin, wo es ja vor allem um die Vermächtnisse geht. Vermächtnisse über Jahrhunderte hinweg. Da geht es ja gar nicht nur um Siedlungsabfalldeponien, also das, was vor allem ja nach dem Zweiten Weltkrieg dann in großem Maße auch anwuchs mit der Erstärkung der Wirtschaft, sondern auch historische Halden aus dem Bergbau. Das sind auch Lagerstätten, die menschengemacht sind, die man irgendwann mal verschlossen hat und soweit möglich auch gesichert hat. Mit denen befassen wir uns jetzt auch. Aber man muss im Verhältnis das Ganze auch sehen, dass sowohl dieses Management von Halden als auch von eigentlichen Deponien natürlich irgendwie auch mengenmäßig kaum relevant ist im Vergleich zu dem aktiven anthropogenen Lager, was um uns herum wächst. Also das Mengenverhältnis ist anders und die Methoden, um sich damit zu befassen, sind auch andere, weil es ganz anders geregelt ist, auch rechtlich geregelt ist, wie Deponien und Halden bewirtschaftet sein müssen, mit Blick auf den Schutz der Umweltmedien ja vor allem. Da haben wir im anthropogenen Lager, das bewirtschaftet ist derzeit oder das aktiv ist, andere Zugänge.
Und wenn wir nochmal ganz kurz auf die Mengen schauen, von welchen Mengen reden wir denn überhaupt? Also man hat ja eine Vorstellung, wir haben ja sehr viel gebaut als Menschheit so auf diesem Planeten, in Deutschland sowieso. Ja, wir sind ein sehr dicht bebautes Land. Von welchen Mengen reden wir?
Ja, wir haben beim Urban Mining tatsächlich die Maßstäbe von Milliarden Tonnen bis hin zu Einzeltonnen. Also man kann anfangen, wenn wir uns Deutschland als Stofflusssystem anschauen, so also wirklich mal rein technisch eine Vorstellung zu bekommen, dann kann man sagen, dass wir jedes Jahr etwa um 0,6 Milliarden Tonnen anwachsen. Also auch historisch langen Zeiträumen so gewesen. Es war zeitweise noch mehr. Jetzt sind wir so aktuell in dem letzten Jahrzehnt etwa bei diesen 0,6 Milliarden Tonnen pro Jahr an Material. Und das Ganze, wenn man das jetzt Ganze über lange Zeiträume auch bilanziert, dann können wir etwa ermessen, dass unser anthropogenes Lager Deutschland etwa 60 Milliarden Tonnen beträgt derzeit. 60 Milliarden Tonnen an Material und das in Weltjahresproduktion gesehen, also es war natürlich vor 10, 15 Jahren mal deutlich mehr. Aktuell kann man so als Orientierung nehmen, dass 90 Milliarden Tonnen etwa globale jährliche Rohstoffentnahme entsteht. Das heißt, wir liegen da jetzt nicht mehr bei 1% der jährlichen Rohstoffentnahme, aber die Größenordnung ist etwa diese. Ja, muss man auch sehen, Deutschland ist jetzt nicht die größte Volkswirtschaft der Welt mehr. Also das heißt, wir sind hier schon in dem im Niveau einer Weltjahresproduktion, was das anthropogene Lager angeht. Und die reinen Tonnen, ja, wenn ich sage, wir gehen von Milliarden Tonnen bis hin zu Tonnen, die sagen natürlich am Ende auch nicht so viel aus, sondern da geht es dann um die einzelnen Materialien. Sprich, diese 60 Milliarden Tonnen sind zu 90% Baumineralien, die wir gewonnen haben, also über Betone, über Ziegel, über Überschüttungen. Uns interessieren natürlich aber auch die Kunststoffe und die Metalle und da nicht nur wiederum die Metalle wie Kupfer und vor allem Stahl, die ja mit Millionentonnenmaßstab jährlich auch verarbeitet werden, sondern auch Sonder- und Edelmetalle, die Jahresproduktion haben teilweise von zweistelligen Tonnagen oder halt bis hin zu 1000 Tonnen Größenordnung, die auch zunehmend wichtig sind, diese zurückzugewinnen im anthropogenen Lager. Die Skala ist da wirklich, geht da wirklich von der Tonne bis hin zu den Millionen oder Milliarden Tonnen.
Also wir werden ja, zumindest ist das in meiner Kindheit so gewesen, von klein auf schon an dieses Thema Recycling herangeführt. Und ist das auch dann letztendlich der größte Unterschied, was die Mengen betrifft zur bisherigen Abfallwirtschaft? Oder gibt es da noch andere wichtige Unterschiede, die das Urban Mining eben vorteilhaft jetzt vereint?
Die Mengen sind es eigentlich nicht. Also der Ansatz oder der Strategieansatz des Urban Mining, der hebt sich vom eigentlich technischen Recycling dahingehend ab, dass wir das Ziel haben, dieses Lager zu bewirtschaften zur Gewinnung dieser Sekundärrohstoffe. Und mit den langen Vorlaufzeiten, die wir haben durch diese langlebigen Güter im Lager, brauchen wir auch andere Instrumente und andere müssen auch andere Vorkehrungen treffen, andere Weichen stellen, damit es gelingt, am Ende der Lebenszyklen oder der Nutzungsdauern von vielen Gütern, diese auch adäquat zu erfassen, zu behandeln und quasi einem Recycling zuzuführen, was auch wieder diese ursprünglichen Materialqualitäten gewährleistet. Und da ist, sag ich mal, das, was abfallwirtschaftlich traditionell passiert, oft nicht richtig aufgestellt. Das heißt, wir machen reaktiv das, was wir machen müssen mit vielen Materialien, was wir auch rechtlich vorgeben müssen zeitweise, dass es auch schadlos bewirtschaftet wird. Aber wir haben nicht bisher den Fokus darauf, dann tatsächlich das Bestmögliche damit zu machen. Und was gar nicht so sehr ein Fantasieren ist über Dinge, die jenseits der Märkte passieren, sondern dass wir eine Planbarkeit haben müssen hinsichtlich der Mengen und des Aufkommens nach Zeiten. Dass wir eine Planbarkeit haben müssen, wann bestimmte Güter in gewissen Mengenströmen vorhanden sind, die wir behandeln müssen. Dieser langfristige Horizont des Urban Minings, wo wir schon eine andere Ausrichtung haben, als wir es im abfallwirtschaftlichen klassischen Recycling haben. Aber man muss auch sagen, im Kern geht es dann auch um das Recycling. Also Urban Mining befasst sich mit der Bewirtschaftung des anthropogenen Lagers zur Gewinnung von Sekundärrohstoffen. Das ist der Ansatz. Das heißt, wir wollen die Güter erfassen, wollen hochwertige Sekundärrohstoffe daraus generieren und diese auch wieder in die Produktion einspeisen.
Kannst du uns Urban Mining nochmal einordnen, vor allem auch in Bezug auf Kreislaufwirtschaft?
Also was vielleicht nochmal wichtig ist aktuell auch, ist diese Einordnung Urban Mining, wo wir doch eigentlich in der Kreislaufwirtschaft jetzt das Rad größer denken, mittlerweile auch in Deutschland glücklicherweise, und natürlich versuchen über ein kreislaufgerechtes Design und quasi die Verlängerung der Nutzungsdauern unsere Kreislaufwirtschaft zu justieren. Ja, das ist das, woran wir auch gerade in der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie arbeiten. Und da kommt dann die Frage, wir brauchen das doch gar nicht mehr, weil wir machen ja zukünftig, wir wirtschaften ja zirkulär und dann sind alle Güter gut dokumentiert, sind vor allem langlebig und werden ewig oft wieder refurbished und so weiter. Ne? Und da ist ja wirklich der wichtige Punkt, ja, dass wir eben gerade nicht in einer Welt leben, die für ein Recycling und schon gar nicht eine Kreislaufwirtschaft designt ist. Ja, also, dass wir all das, was wir jetzt zukünftig an Instrumenten machen, zu dem wir vielleicht noch kommen, dass das quasi die Vorausschau ist, aber jetzt haben wir quasi diese 60 Milliarden Tonnen, die quasi nicht so gemacht sind, dass wir eigentlich daran wieder an vieles so rangehen wollen, dass wir damit was Gescheites machen.
Aber letztendlich müssen wir ja was damit machen, denn wir wissen ja, Ressourcen sind endlich, Rohstoffe sind endlich. Wie kriegen wir es denn noch hin? Wie gehen wir damit um?
Es gibt ein großes Momentum derzeit, dass wir wissen, eine Kreislaufwirtschaft, ein zirkuläres Wirtschaften ist eine Antwort auf viele Krisen, die wir global sehen. Also diese Krisen sind vorhanden, auch auf Ebene von UNEP, also dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen, dass wir diese sogenannte Triple Planetary Crisis derzeit haben. Also wir müssen uns mit den Auswirkungen des Klimawandels in vielen Weltregionen drastisch auseinandersetzen. Wir haben ein hohes Maß an Umweltverschmutzung, gerade durch Luftschadstoffe. Und wir haben einen massiven Biodiversitätsverlust, so den wir wahrnehmen. Und das ist kann man auch weiterspinnen in viele planetare Grenzen in Systematiken, wo wir vielfach im roten Bereich sind oder zumindest auf der Schwelle zum roten Bereich. So. Das heißt, global gesehen ist deutlich, wir müssen anders wirtschaften, und Urban Mining ist jetzt ein Ansatz, der vor allem aus nationaler Perspektive Ansatzpunkte hat, ohne jetzt auf große Konventionen zu warten. Also das ist ein Bewusstsein, dass wir mit dem, was wir über Jahrhunderte oder zumindest Jahrzehnte geschaffen haben, viel nachhaltiger wirtschaften können.
Okay, das habe ich verstanden. Und wie bekommen wir das hin? Wo liegt deiner Ansicht nach der Schlüssel?
Es liegt an uns, das zu tun. Wir haben diese Güter vorhanden und wir können größere Teile als bisher aus diesen anthropogenen Lagern speisen, dessen, was wir benötigen für unsere Wirtschaft. Nicht? Wir wollen also natürlich weiter eine prosperierende Volkswirtschaft sein, können das aber auch zu großen Teilen mit Sekundärrohstoffen zukünftig, oder zumindest, man muss ehrlich sein, wollen wir das, was möglich ist, was wir an Potenzialen sehen an Sekundärrohstoffen, auch ausschöpfen, um diesen Beitrag zu leisten, auch zur Ressourcenschonung.
Das geht ja mit Herausforderungen einher. Vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen, weil dass es notwendig ist, sich mit der Thematik zu beschäftigen, dass es immer wichtiger wird, das können wir uns, glaube ich, alle vorstellen. Aber ich kann mir zum Beispiel sowas vorstellen, dass die Kartierung ist mit Sicherheit auch nicht ganz simpel. Wo ist was verbaut? Ja, wann steht es zur Verfügung? Wie kann man es wieder einsetzen? Du kennst dich da viel besser aus, was die echten Herausforderungen sind. Vielleicht können wir da nochmal ein paar Sätze drüber sprechen.
Ja, das ist total wichtig, was du sagst. Jetzt kann jetzt auch den Vergleich anstellen zum Primärbergbau an der Stelle noch einmal. Das heißt, warum tut sich das Urban Mining ein Stück weit schwerer als der primäre Bergbau? Das liegt schlichtweg vor allem an der Planbarkeit der Güterströme. Wenn wir Bergbau betreiben, dann sind das zwar auch langfristige Genehmigungsverfahren, die stattfinden müssen. Und auch der Vorlauf, der Investitionsvorlauf für Bergbauprojekte ist ein großer und intensiver. Aber wenn es dann einmal Konzessionen gibt für Abgrabungen und auch in Deutschland haben wir keine Erzaufbereitung mehr, sprich wir haben gar keine primäre Rohstoffgewinnung mehr für Metallrohstoffe. Aber für mineralische, nicht metallische Rohstoffe haben wir das im großen Maße in Deutschland. Und da ist es tatsächlich so, dass in dem Moment, wo Abgrabungen möglich sind von Kies und Sanden oder auch von Düngemineralien wie Kali, dass diese dann auch langfristig unternehmerisch gesichert sind. Und im Urban Mining muss ich zunächst einmal dieselben Schritte gehen wie im Bergbau. Ich muss erkunden und explorieren die Lager. Das mache ich nicht mit unbedingt jetzt mit natürlich mit Bodenproben, sondern indem ich die Güter im Bestand erfassen muss. Das geht natürlich über verschiedene Statistiken, die aber derzeit jetzt nicht so, also in der Form existieren, dass wir die einfach auslesen könnten und dann das Lager kartiert hätten, sondern man muss sehr viele Informationen zu Güterflüssen, auch zu Finanzflüssen und zu deren Materialität, also der Beschaffenheit, den Bills of Materials, wie man so schön sagt, zusammenbringen und das Ganze noch möglichst dynamisiert rechnen. Sprich, wann wird denn etwas, was derzeit in Verkehr gebracht wird, nehmen wir einen Elektro-Pkw, wann ist denn erwartbar das Ende dieses der Nutzungsdauer dieses Pkws? Und das skaliert auf Fahrzeugflotten. Da geht es also quasi um die Mengen an Gütern, um deren Dynamik und die technologische Dynamik auch der Materialien, die eingesetzt werden. Also ganz massiv natürlich, um gewisse Transformationen auch zu gewährleisten, die wir angehen, brauchen wir viele Sondermetalle auch in den Batterie- und Zelltechnologien. Nun ist es aber nicht so, dass wir da auf statischen Pfaden sind, die das fortschreiben, was wir derzeit haben, sondern es gibt natürlich Jahr für Jahr auch Innovationen in dem Bereich, Neuentwicklungen, dass bestimmte Materialmixes sich auch verändern. Also auch die Technologie von vielen Gütern sich ändert. Und darauf muss man natürlich auch dann gefasst sein, wenn man erwartet, 2030 habe ich mit x Tonnen eines Materials zu tun. Dabei war die Inverkehrbringung in den vorherigen Jahren schon eine andere. Nicht? Also wir müssen mit einer großen technischen Komplexität umgehen in vielen Zukunftstechnologien. Und wir müssen etwas skalieren. Wir müssen vom Kleinen, von der Beprobung von einzelnen Geräten beispielsweise, hinkommen zu Mengenströmen, die natürlich auch wirtschaftlich und technisch interessant sind. Und da sind wir wieder bei diesen Maßstäben vielleicht von vorhin. Es kann sein, dass wir bei beispielsweise 1000 Tonnen an Rückflüssen von Neodym- und Dysprosiumhaltigen seltenen Erdmagnetmaterialien, also sehr starke Permanentmagneten mit einem Material, was ökologisch sehr problematisch ist in der Gewinnung, was wir auch zukünftig brauchen. Da reden wir tatsächlich von Mengenschwellen von etwa 1000 Tonnen Rücklauf pro Jahr, um das Ganze wirtschaftlich in Deutschland für einige Akteure zu betreiben. Da muss ich Ansatzpunkte natürlich finden, das Ganze zu lenken und in bestimmte Anlagen zu bringen, die das auch beherrschen. Aber 1000 Tonnen versus 2 Millionen Tonnen beispielsweise für kupferhaltige Abfälle. Ja? Also wir reden hier von dieser Bandbreite wiederum, dass wir uns einige Sachen rauspicken müssen, auf die wir ein besonderes Augenmerk lenken. Und dann haben wir diese Bulk Materials oder auch bei vielen Baustoffen, wo es wirklich um Skalierung von durchlaufstarken Anlagen geht und auch in der Breite einen technischen Stand, der es gewährleistet, bestimmte Qualitäten zu erzeugen.
Kannst du uns da nochmal ein greifbares Beispiel geben und auch was zu den Herausforderungen bzw. der Gemengelage allgemein sagen?
Zunächst mal vielleicht zu den Beispielen, wo jetzt sehr viel Musik spielt und wo wir auch viele, viele Sachen initiieren konnten, also nicht nur das Umweltbundesamt, sondern generell in der Prozess des Urban Mining voranschreitet, ist tatsächlich im regionalen Stoffstrommanagement, dass die verschiedenen auch Regelungsbereiche der Abfallwirtschaft, auch der Rohstoffgewinnung, die ja auch ein kommunaler Obhut ist, und der Renaturierung von ganzen Quartieren, wie es stattfindet, vor allem in Ballungsräumen, dass wir da tatsächlich gelebte Urban Mining Konzepte haben, dass man schon in der Planung eines Rückbaus eines ganzen Quartiers die Mengenströme erfasst, die dort erwartbar sind, auch in ihren Qualitäten, die Aufbereitungstechnologien zur Verfügung stehen, um dann zu schauen, wie dann diese Materialien wieder in diese Neubaukonzeption eingebracht werden können. Also vor Ort mit relativ engen Kreisläufen. So, das ist das, was sehr wirkmächtig ist und wo wir auch einfach derzeit einige Beispiele haben, wie wir können Heidelberg wirklich nennen, Darmstadt. In Berlin gibt es sehr gute Beispiele, aber auch in Dresden oder Landkreis Meißen, also gar nicht nur unbedingt die Top-Tier-Metropolregion, wo das Zusammenwirken dieser verschiedenen Verwaltungsbereiche auch, aber der verschiedenen Gewerke in der Wirtschaft auch mittlerweile funktioniert. Das ist etwas, wo wir dran sind. Aber ganz klar ist auch, gerade wenn wir uns die Metallurgie anschauen, also wenn ich vorhin über Neodym sprach, dann ist es natürlich nicht in der Hand von einzelnen Akteuren, die mit frei handelbaren Schrotten hantieren, dafür zu sorgen, dass ihre Anlage ausgelastet wird um jeden Preis. Nicht? Da muss man dann auch wiederum rechtlichen Regelungsrahmen finden, dass wir Anforderungen stellen, bestimmte Materialien zurückzugewinnen. Also sie müssen in Anlagen gehen, wo sie auch tatsächlich nicht verloren gehen. Und das ist ein Problem, womit wir derzeit kämpfen. Man muss sich das so vorstellen, bei Metallen, wir haben formell auch vielfach sehr hohe Recyclingquoten auch bislang. Wir verlieren aber viele Metalllegierer. Also die Metalle sind eben gerade nicht rein in Reinform häufig eingesetzt, sondern in einer riesen Anzahl an Sorten von Legierungen. Und wenn ich jetzt aus verschiedenen Sorten wieder etwas blende, was eine Basisanforderung erfüllt, dann verliere ich die Funktionalität eigentlich dieser zugesetzten Legierer sehr interessanter Metalle wie Zinn oder auch selbst Kupfer, was ich verliere und eigentlich gar nicht haben will im Stahlkreislauf. Das ist unwiederbringlich verloren, nicht? Und wir wollen dafür sorgen, dass wir auch diese legierten Metalle natürlich in Systeme schicken, wo sie auch gebraucht werden, nicht? Also das ist etwas, wo es nicht in der Hand von freien wirtschaftlichen Akteuren liegt, dafür zu sorgen, sondern wir brauchen auch da ein Stück weit eine Lenkung der rechtlichen Rahmenbedingungen, der Anforderungen. Und die kann sowohl mit Blick auf die Aufbereiter passieren am Markt, aber die kann natürlich auch aus Sicht der Beschaffung geschehen, dass wir von der Seite auch höhere Rezyklatgehalte fordern in bestimmten Produkten. Und das findet auch derzeit statt.
Wie stehen wir denn in Deutschland im Vergleich zu Europa oder dem Rest der Welt? Es ist ein unfassbar komplexes Thema, was nicht nur uns betrifft als einzelne Wirtschaftsnation, sondern letztendlich ist es ein Thema, was global eine Wichtigkeit erlangt hat und immer wichtiger wird. Wie sieht das hier bei uns aus?
Also ich kann einschätzen, dass wir in Deutschland schon Vorreiter sind, zusammen mit anderen Industrienationen wie Japan, aber auch unsere südlichen Nachbarn wie Schweiz und Österreich, würde ich hier nennen, auch mit Abstrichen noch Benelux-Länder, wo man sagen kann, dass ähnliche Problemlagen vorhanden sind. Also das sind vielfach gesättigte Volkswirtschaften, materiell gesättigte Volkswirtschaften, die sehr hohe Lagerbestände pro Kopf haben, anthropogene Lagerbestände, und damit umgehen müssen, die gleichsam auch wie Deutschland eine Rohstoffbasis haben, die massiv auf Importe angewiesen ist. Und selbst wenn wir uns anschauen, dass wir bei mineralischen, nichtmetallischen Rohstoffen einen hohen Grad an Selbstversorgung haben in Deutschland, so ist eigentlich jede neue Genehmigung von Betriebsstätten problematisch. Und es gibt da so im Bergbau eigentlich dieses geflügelte NIMBY-Wort, not in my backyard. Und das trifft sehr gut zu, dass wir in Deutschland, und können wir auch jetzt Japan wiederum analog nennen, einfach auch so dicht besiedelt sind und so viele Nutzungskonkurrenzen haben, dass wir selbst dann, wenn wir biologisch interessante Vorkommen haben, es gar nicht schaffen, planungsrechtlich so weit vorzudringen, dass wir da tatsächlich in die Produktion gehen. So, das ist zunehmend schwerer und das verpflichtet uns ein Stück weit dann auch nach Alternativen zu suchen. Und die liegen dann so nah tatsächlich, wenn ich mit Urban Mining versuche, dem Herr zu werden. Aber Deutschland hat natürlich auch eine Herausforderung insgesamt im zirkulären Wirtschaften, dass wir langfristig auch unsere Produkte ja so gestalten wollen. Und da haben wir jetzt auch Ansatzpunkte in einer nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie, dass diese in genau kreislauffähig designt sind, also dass Obsoleszenzen vermieden werden, schon in der Konzeption von Produkten, und dass die Nutzungsdauern verlängert werden, also dass auch Refurbishment und Repairing Ansätze möglich sind, dass sie auch teilweise gesetzlich vorgeschrieben sind, dass sie möglich sein müssen. Aber das Urban Mining setzt genau in dieser Welt an, die wir schon geschaffen haben, die gerade nicht in einem Design for Recycling entstanden ist und auch nicht in einem Design for Circularity, sondern bei Gütern, bei denen man es nicht mitgedacht hat, dass man sie später erfasst, um gleichartige Dinge daraus zu tun, aus deren Materialien. So, das ist die Herausforderung letztlich nochmal, vor der wir stehen, vor der auch andere stehen und der wir uns natürlich auch stellen und da doch auch ganz gute Ansätze sehen, denen wir nachgehen.
Kannst du uns an dieser Stelle und vielleicht zum Abschluss nochmal zur wichtigen Rolle des Umweltbundesamtes in diesem Kontext mitnehmen?
Ja, im Umweltbundesamt ist das Urban Mining schon langfristig ein Thema. Ich habe auch das Glück, daran schon langfristig arbeiten zu können. Das ist ein Thema, wo man sehr, sehr viele Bereiche auch zusammenbringen muss. Das hat natürlich eine materialwirtschaftliche Dimension. Es geht vielfach um physikalisch-chemische Eigenschaften auch von Materialien. Und gleichsam versuchen wir es ja als volkswirtschaftlichen Ansatz zu etablieren und stoßen dann vor in quasi die veritablen Geschäftsmodelle von betriebswirtschaftlichen Akteuren, die damit umgehen müssen, dass bestimmte andere Anforderungen sich ändern. Und das ist etwas, ja, was wir am Uber machen. Ich würde sagen, wir sind Übersetzer aus dahingehend, dass die akademische Diskussion zum Urban Mining, die auch wirklich schon Jahrzehnte zurückreicht mit sehr, sehr inspirierenden WissenschaftlerInnen, dass wir diese übersetzt haben und diese auf die politische Agenda gebracht haben und jetzt an dem Punkt stehen, dass wir an einer nationalen Urban Mining Strategie arbeiten. Und da steckt ein langer Vorlauf an systematischer Forschung dahinter. Also wir haben auch eine Forschungsserie, die Kartierung des anthropogenen Lagers, wo es genau darum ging, eigentlich mal eine Datengrundlage und Statistiken zu schaffen. Wie groß ist das Lager? Wie sind die Potenziale zukünftig? Womit rechnen wir? Und wo sind die zukunftsweisenden Ansatzpunkte? Das ist so der aktuelle Stand. Und da sind wir als Uber sicherlich auch diejenigen, die diese Systematik zum Urban Mining aus deutscher Sicht doch mit prägen durften. Und in eigener Sache ich jemand bin, der hier langfristig dazu arbeiten kann und das auch mit großer Freude und Leidenschaft tut.
Das höre ich aus jedem Satz, den du mir gerade erzählt hast. Kannst du uns auch noch so ein bisschen zu deinem beruflichen Alltag erzählen? Also wie sieht das konkret aus? Was machst du? Also wie sieht deine Forschung aus? Wie sieht vielleicht auch deine Öffentlichkeitsarbeit aus? Ich weiß, du hältst ja auch Vorträge zu dem Thema. Du veröffentlichst darüber, du schreibst darüber. Und dann auch gerne noch mal ein bisschen zu deiner Motivation, weil auch die habe ich gespürt.
Ja, du hast einiges aufgezählt, was auch schon wirklich den Alltag betrifft. Ich meine, Urban Mining ist Teil einer Kreislaufwirtschaftsstrategie. Wir reden immer davon nicht losgelöst. Das ist jetzt nicht die absolute Priorität, aus allem diesen guten Sekundärrohstoff zu machen, sondern am Ende wollen wir in einer Art und Weise wirtschaften. Und das treibt mich auch an, dass wir naturverträglicher sind, dass wir ressourcenschonender sind und dass am Ende natürlich auch unter dem Begriff einer Nachhaltigkeit standhält. So, das ist das, was mich neben vielen anderen Kolleginnen am Umweltbundesamt total fasziniert, woran wir tagtäglich arbeiten. Und letztlich, ich glaube, dieses Übersetzen eines akademischen Diskurses, nicht? Also das bedingt natürlich ein Mitwirken in den akademischen Kreisen, auch das Veröffentlichen, aber auch vor allem das Reviewen von bestimmten Strategien, von Veröffentlichungen, von Methoden und diese quasi auf ihre Politikrelevanz auch zu prüfen und dahingehend zu interpretieren. Das ist es eigentlich, was ich vor allem tue. Und dann ist sehr viel Kommunikation auch mit Wirtschaftsverbänden dabei, die natürlich auch gewisse Positionen haben, wo man sich trifft, die auch vieles gutheißen natürlich, was wir zum Urban Mining machen. Also da ist es auch ein Stück weit ein Vermitteln von Ideen und von Impulsen. Dann ist es natürlich die Öffentlichkeit, ist der Öffentlichkeitsarbeit dahingehend, dass journalistisch natürlich sehr gern aufgegriffen wird, das Urban Mining. Und das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Wir haben es mit etwas zu tun, was eigentlich ein sehr gutes Standing hat. Begrifflich, also Nahverband mit dem Recycling. Und wir haben eigentlich so viele Benefits, dass man sich immer wieder fragt, na, warum machen wir das nicht viel intensiver und warum ist das denn erst trotzdem teilweise in den Kinderschuhen? Und das ist etwas, wo natürlich vermittelt werden muss, warum Urban Mining eben nicht immer das Auffinden der vergessenen Goldader ist, dass quasi nicht alles, was im anthropogenen Lager ist, auch Schatz ist. Ne? Wir haben jetzt nicht über Schadstoffe gesprochen derzeit. Vieles im anthropogenen Lager ist auch behaftet mit Materialien, die wir entfrachten müssen, die wir derzeit so gar nicht in Verkehr bringen können. Also das sind alles Fragen, da kommen wir dann also quasi auch wirklich in stoffrechtliche Bereiche, mit denen ich zu tun habe. Und so heißen, man führt so verschiedene Disziplinen zusammen, nimmt an vielen Diskursen teil, an vielen auch Strategiesitzungen dazu und versucht das im Sinne des Urban Mining zu interpretieren und diesen Urban Mining-Prozess, den nationalen, auch voranzubringen.
Lieber Felix, ein unfassbar komplexes Thema, genauso wichtig mit Sicherheit. Und ich danke dir, dass du uns zumindest einen kurzen Einblick in die Thematik aus deiner Rolle geben konntest und wünsche euch ganz viel Erfolg und dir weiterhin so viel Motivation und Spaß bei diesem Thema. Ganz lieben Dank.
Ja, vielen Dank, Max. Das kann ich nur zurückgeben. Danke für das Interview und ich hoffe, dass wir vielleicht auch in Zukunft Urban Mining noch präsenter haben. Ich kann sagen, es findet sich mittlerweile schon in Geografie-Lehrbüchern, also als Exkurs. Das heißt, wir reden schon von etwas, was sich einen gewissen Stellenwert erarbeitet hat und was zukünftig wahrscheinlich, ich hoffe, dass es für meine Kinder etwas ist, was sie durch ihr Leben trägt und völlig selbstverständlich ist, denn wenn ich sage, Urban Mining ist Strategie, dann ist das die eine Seite, aber wichtig ist vor allem, dass es auch als Mindset funktioniert. Also nochmal, dieses Mindset, im Anthropozän zu sein und etwas ändern zu können durch eine andere Wirtschaftsweise, die wir in der Hand haben, wo wir auf niemanden warten müssen und wo es uns gelingen kann, gute Dinge zu tun, für die es Lösungsansätze derzeit gibt. Und da gibt es kaum was Motivierenderes, als da tagtäglich mitzuwirken. Also danke.
Lieber Felix, ich habe zu danken für deine Arbeit und für das Gespräch. Danke dir.
Ciao, Max.
Ciao. Gibt es Themen, die euch interessieren und Menschen, mit denen wir unbedingt mal sprechen sollten? Habt ihr Ideen, Fragen oder Anregungen? Oder möchtet uns Feedback senden? Dann schreibt uns jederzeit eine E-Mail an hörenswert@wertgarantie.com. Hören schreibt ihr dabei mit H-O-E. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Hörenswert.